Ich möchte gerade am Anfang noch zwei, drei Worte zu mir sagen oder bin gebeten worden, das zu machen, weil ich das erste Mal da, also eigentlich das zweite Mal, aber das erste Mal predige. Jemand hat sich nämlich schon noch erinnern, dass ich vor etwa, ja, was ist es, vielleicht 12, 13 Jahren mal hier war, noch ein bisschen kleiner dann. Mein Bruder, der Matthias Kradolfer, hat dann predigt hier, der hat noch häufig predigt hier und ich habe ihn begleitet mit meiner Familie zusammen. Genau, mein Name ist Michael Kradolfer, ich bin der Nachfolger von Timo, nicht hier, sehr wahrscheinlich, aber in Bern, genau. Ich habe die Stelle von Timo übernommen als Kandidat in der FEG Bern, nach meinem Theologiestudium an der STH zu Basel. Und bin verheiratet, habe einen kleinen Sohn, der ist gut 4 Monate alt, also richtig happy und super süß, also herziges Bub überhaupt. Ist uns geschenkt worden, zum Glück, Gott sei Dank. Und genau, wir dürfen es richtig gut haben als Familie. Und jetzt darf ich hier sein, euch mit der Predigt dienen. Und ich möchte am Anfang gerade noch beten mit uns. Vater, wir danken dir für dein Wort, das heute noch lebendig ist. Und wir danken dir, ja, dass du redest durch dein Wort. Und wir beten dir, dass du es gerade heute machst, durch die Predigt. Ja, wir sind parat, auf dich zu hören. Red du, Herr. Amen. Wenn du Gott könntest Fragen stellen und er würde sie beantworten, und zwar ja, eigentlich ziemlich direkt, was würdest du ihm fragen? Das habe ich ein paar von den Jugendlichen von unserer Gemeinde gefragt und sie haben mir geantwortet und bei ein paar merkt man noch, sie sind so am Anfang von ihrem Leben. Und aber gleich sehr spannend, spannende Fragen. Hier ihre Antworten, sie haben gesagt, Gott, was ist der Plan, den du für mein Leben hast? Bin ich auf dem richtigen Weg in meinem Leben? Wo laufe ich Gefahr, dir untreu zu sein? Warum musste ich Leid erleben? Wie sieht es genau aus mit der Ewigkeit? Das sind so ein paar Fragen, die da so zusammenkommen bei meinen Jugendlichen in Bern. Und ich muss sagen, ein paar Fragen, da würde ich wohl auch gerne die Antwort darauf kennen. Es geht jetzt nicht um diese Fragen heute, aber es sind so Fragen, die ich doch finde, mal, das zeigt so ein bisschen, was man sich für Gedanken macht. Und es hat einen Mensch gegeben in der Bibel, der ist genau so gewesen. Er hat Gott Fragen gestellt. Und er hat eine Antwort darauf verlangt. Er war nämlich ein Prophet gewesen. Aber im Gegensatz zu den anderen Propheten in der Bibel hat er nicht Botschaften von Gott, dem Menschen, einfach so weitergesagt, sondern er hat seine persönlichen und vielleicht auch Fragen von seinem Volk an Gott hergetragen und hat Antworten verlangt und auch bekommen, zum Glück. Oder vielleicht auch nicht zum Glück, wie wir da gerade werden sehen. Und das war der Prophet Habakkuk gewesen. Und darum hören wir zusammen auf Gottes Wort aus Habakkuk heute Morgen. Und ich möchte so ein bisschen, ja, den wichtigsten Teil von diesem Buch uns vorlesen. Das ist Habakkuk 2, 1 bis 4. Für die, die gerne aufschlagen und es nicht finden, der Habakkuk kommt direkt nach dem Nahum und vor dem Zephania. Und wenn euch jetzt das nichts gebracht hat, dann genau, ziemlich in der Mitte von der Bibel, bei den kleinen Propheten, dort findet ihr ihn. Es sind noch nicht Fragen, die wir jetzt zusammen lesen, zuerst, sondern zuerst können wir nachher noch. Aber Habakkuk 2, 1 bis 4, als so der wichtigste Teil vom Buch Habakkuk. Da sagt uns Gottes Wort: Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm. Und ich schaue und ich sehe zu, was Gott mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und er sprach: Schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung, sie wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe haben in seinem Herzen. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Habakuk sagt hier, er stellt sich wie ein Wächter auf einen Turm, auf die Stadtmauer und schaut und wartet, was Gott ihm antworten wird. Weil vorher im ersten Kapitel, da hat der Habakuk schon mal sich an Gott gewendet, eben mit diesen Fragen. Und die Fragen, die er gestellt hat, waren, wie lange noch und warum? Wie lange noch muss ich warten, bis du eingreifst, Gott? Und warum passiert das überhaupt? Zwei sehr eindrückliche, in meinen Augen auch verständliche, wichtige Fragen. Fragen, die ich auch immer wieder habe und die wahrscheinlich auch dir kennt. Gott, wie lange noch, bis du eingreifst im Ukraine-Krieg? Gott, warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Wie lange noch, bis die Krankheit besiegt ist? Warum lässt du Menschen jung sterben? Wie lange noch, bis ich endlich heiraten darf? Warum sind uns keine Kinder geschenkt worden? Wie lange noch, warum? Fragen, die wir gut kennen. Und der Habakuk, er stellt nicht nur die Frage, er steigt wortwörtlich auf einen Turm, um zu sehen, wie Gott ihm antwortet. Er ist bereit, zum hören, was Gott ihm zu sagen hat, weil wisst ihr, auch wir, die mit Gott unterwegs sind, wir werden nicht von Krisen verschont. Wir werden nicht von Problemen, von Krankheiten verschont, vom Leid verschont. Und wie schnell sind wir da bei diesen Fragen? Gott, warum? Gott, wie lang noch? Und wie gern hätten wir dann eine Antwort von Gott? Diese Fragen sind bei Gott zum Glück erlaubt. Ja, wir sehen auch später, wie er dem Habakuk antwortet und wie das auch unsere Antwort werden kann. Aber zuerst wollen wir noch ein bisschen genauer heranschauen, was die Fragen beinhalten vom Habakuk. Was das Motiv war dahinter. Und darum lese ich aus dem ersten Kapitel auch noch Verse 2 bis 4. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir. Es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum ergehen verkehrte Urteile. Der Habakuk, er beklagt sich über sein Volk. Das Volk Juda, das Gott vergessen hat, das sind seine Worte, wo Gottes Wort, seine Weisungen, seine Gesetze vergessen hat. Der Habakuk, er beklagt sich, dass Gesetzlosigkeit da ist, dass Korruption da ist, Gewalt vor Recht. Der gewaltiger ist, der mächtiger ist, der hat Recht und nicht der, der wirklich Recht hat. Er beklagt sich über Ungerechtigkeit, die er erleben muss in seinem Volk. Und wisst ihr, ich denke, wir Christen in der Schweiz, wir können je länger, je mehr auch ein bisschen mit einstimmen in das Leid. In die Klagen. Vielleicht nicht gerade im gleichen Ausmaß, aber gleich leben wir in einem Land, wo Gott immer mehr vergisst, wo seine Worte, seine Weisungen, seine guten Gebote immer mehr vergisst. Und der Habakuk, er leidet unter dem. Und vielleicht leidet er auch ein bisschen unter dem und er konfrontiert Gott mit dem. Und das Schöne ist, Gott antwortet ihm. Und das ist eine Antwort, ja, mit der hat er definitiv nicht gerechnet. Und mit der würden auch wir eigentlich nicht rechnen. In unserem Text von heute haben wir gesehen, wie Gott sagt, schreib das, was du gesehen hast, auf eine Tafel, dass es lesen kann, wer vorüberläuft. Und die Weissagung, die wird sicher eintreffen zu ihrer Zeit. Gott bezieht sich hier auf etwas, was er im ersten Kapitel sagt, als direkte Antwort auf die Warum und die Wie lange noch Frage. Die Weissagung, die der Habakuk sieht, ist nämlich, dass Gott bald wird eingreifen. Und das klingt ja wunderbar. Habakuk sagt, Gott, wie lange noch? Und Gott sagt, ich greife gleich ein. Wunderbar, auf den ersten Blick. Aber wie greift er in diesem konkreten Fall? Er sagt, los, Habakuk, das Volk ist ungerecht, kein Problem. Ich schicke die Chaldäer, also es ist Babylonier, und die werden euch gnadenlos überrennen. Die werden euch erobern, die werden euch zerstören und es wird alles Platz sein. Wow! Was für eine Antwort auf die Frage vom Habakkuk. Ja, mit der hat er sicher nicht gerechnet. Gott, wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gerne mein Problem zurück. Ja, wie löst Gott das Leid, wie löst Gott Schwierigkeit und Ungerechtigkeit? Er schickt Babylonier, ein Volk, das ihn nicht kennt, das ihn nicht anbetet, ein Volk, das zerstört, das schlimme Sachen macht, um sein eigenes Volk zu erobern. Gott braucht so ein Volk, und der Habakkuk, er kann das verständlicherweise nicht verstehen. Und er fragt Gott, wie kann das sein, dass der gerechte Gott, der reine, der gute Gott, so etwas lässt passieren? Er fragt im Vers 13, sagt er zu Gott, deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest, und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du dann aber den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Schon wieder eine Warum-Frage vom Habakkuk. Er versteht Gott nicht. Ja, er versteht die Welt nicht mehr. Da kommt er mit seinen Klagen zu Gott. Gott antwortet ihm tatsächlich. Und die Situation wird sogar noch schlimmer, als sie vorher war. Wie ist es möglich, wenn doch Gott, der nicht mal Böses anschauen kann, eingreift? Warum wird es denn noch schlimmer? Gott überrascht mit seiner Antwort. Ja, warum führt Gott noch mehr in Schwierigkeiten? Warum lässt er Böses mit noch Böserem bestrafen? Meine, wenn man das so liest, wir können denken, Gott entgleitet Kontrolle. Wir können denken, dass Gott hier abwesend ist. Aber nein, Gott führt sein Volk. Er führt so deutlich, er sagt es ja, dass er das wird machen. Er ist in der Kontrolle und dahinter steckt eine grosse Wahrheit. Nicht eine schöne, aber eine Wahrheit. Gott führt uns Menschen nicht nur durch schöne Täler und Sonnenschein und durch gute Zeiten. Nein, er führt Menschen immer wieder durch schwierige Zeiten durch. Ja, warum macht er so etwas? Ja, warum? Die Frage, die wir schon oben gesehen haben, wird in der Bibel immer wieder gestellt. Beim Hiob, der Hiob sagt, warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht? In den Psalmen kommt es immer wieder vor, Psalm 10, Vers 1 als Beispiel her, warum stehst du so fern und verbirgst dich zur Zeit der Not? Oder der Mose über das Volk Israel, warum handelst du böse an diesem Volk? Im 2. Mose 5, 22. Sogar Jesus spricht es aus, als er am Kreuz ist von Golgatha, zitiert er Psalm 22, wo er sagt, Eli, Eli, lamach sabatani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder direkt hier auf Englisch, my God, why have you forsaken me? Und wisst ihr, was das Schwierige daran ist? Gott gibt nicht einmal eine Antwort auf die Frage. Gott, warum? Was ist der Grund? Und Gott lässt es immer stehen. Er redet mit dem Menschen, aber er gibt nie eine direkte Antwort. Weder beim Hiob, noch beim Mose, bei den Psalmisten oder bei Jesus. Sie bekommen alle auf ihre Art und Weise vielleicht eine Antwort oder wissen später, warum es passiert ist. Aber in der Situation selber gibt es keine Antwort. Auch beim Habakkuk antwortet Gott nicht direkt auf die Frage. Und seine Antwort beinhaltet sogar noch mehr Leid. Ja, auch bei uns, in unserem Leiden, kann es uns so vorkommen, als würde Gott schweigen. Als hätte Gott Kontrolle verloren. Als wäre Gott abwesend. Und auch bei uns kann es sogar so kommen, dass die schwierige Situation sich sogar noch verkompliziert. Dass die schlechte Situation noch schlechter wird. Und doch dürfen wir wissen, Gott bleibt nicht untätig. Nur weil es so scheint, dass es noch schlechter wird, heisst es nicht, dass Gott nicht am Werk wäre. Ja, hier in unserer Geschichte vom Habakkuk ist es ja er, der am Werk bleibt. Er ist es, der das wirkt. Und er ist es, der alles im Griff behaltet. Und er lässt Babylonier kommen, um seinem Volk etwas zu lehren. Ihres böse Handeln bleibt nicht ungestraft. Sie können nicht nur darauf zählen, dass sie als Israeliten sowieso von Gott gerecht gesprochen werden. Das, was Gott ihnen zeigt, nein, euer Leben muss auch mit dem übereinstimmen, was ich euch gesagt habe. Und wisst ihr, das ist eine häufige Antwort, warum Gott Leid zulässt. Es ist nicht immer die Antwort, aber es kann häufig mal Antwort sein, dass etwas gelernt wird. So heißt es im Jakobus 1, Vers 2-3, meine lieben Geschwister, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Leid kann genau so eine Anfechtung sein. Weil habt ihr schon mal ein Kind gesehen, das ganz klar verwöhnt worden ist? Meine vier Geschwister würden jetzt einstimmig sagen, er steht vor euch. Aber ernsthaft, das stimmt nicht. Ein Kind, das immer nur bekommen hat, was es wollte, das Kind ist nicht erzogen, sondern verzogen. Das Kind kann mit nichts im Leben eigentlich richtig umgehen, weil wenn es mal nicht gegen, nach seinem Willen geht, dann ist es völlig, ja, dreht es völlig am Rad. Leid ist so eine Erziehungsmassnahme Gottes. Aber nicht immer, aber es ist eine Erziehungsmassnahme Gottes. Weil unser Glaube wird durch das bewährt. Unser Glaube lernt, Geduld zu haben. Auszuharren in der schwierigen Situation, auf Gott zu vertrauen, auch wenn man ihn nicht direkt am Wirken sieht. Und Geduld, das ist etwas höchst Positives, was lehrt uns eben Gott zu vertrauen, wenn auch nichts mehr anders haltet, habt doch unseren Gott. Und wenn es also aussieht, als würde Gott Kontrolle verlieren, dann hat er doch alle Fäden in der Hand und er weiss, was er uns zumuten kann. Und selbst hier in unserem Text zeigt es ganz schön, es entgleitet ihm nichts. Weil auch Babylonier, die ja noch schlimmer sind als die Israeliten, die aber gebraucht werden von Gott, müssen sich schliesslich vor ihm verantworten, für das, was sie gemacht haben. Vers 4 heisst es ja, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und dann heißt es im Vers 5, so wird auch der treulose Tyrann keinen Erfolg haben, der stolze Mann nicht bleiben, der seinen Rachen aufsperrt wie das Reich des Todes und ist wie der Tod, der nicht zu sättigen ist und so weiter. Also Gott geht dann direkt weiter und zeigt, was er mit Babylon vorhat. Es kommen 5 Weh dem, also quasi Flüche über Babylon und alle anderen grossen Reiche. Die ersten 2 betreffen die ungerechte Wirtschaft, dann die Sklavenarbeit, unverantwortungsvolle Nächsten, die sich nicht umeinander kümmern und am Schluss auch noch der Götzendienst. Weil diese Sachen, die kommen immer wieder in verschiedenen Formen und es wird davor gewarnt. Und Gott, er heisst Babylon nicht gut. Nur weil er sie braucht als sein Werkzeug, heisst er sie nicht gut. Auch sie müssen sich eines Tages vor ihm verantworten, auch sie werden gerichtet. Gott hat auch diese Sache immer noch im Griff. Er wird alle Ungerechtigkeit richten, alle, die Böses tun. Wenn wir in unserem Leben Leute sehen, die nicht mit Gott unterwegs sind, und vielleicht scheint es so, als würde es ihnen viel besser gehen. Wir, die mit Gott unterwegs sind, haben Leiden, haben es schwer. Und dann sehen wir Menschen, die Gott nicht kennen und die haben gefühlt Segen um Segen. Das können wir doch wissen, eines Tages stehen wir alle vor Gott. Und werden vor ihm gerichtet. Und der Einzige, der dem Gericht kommen kann, die einzige Möglichkeit, Gott selber zu entkommen, ist in unserem Vers 40 gesehen. Und auf das kommt es letztlich darauf an. Es heisst hier, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist der Schlüsselvers im Buch Habakkuk. Und so wichtig, dass der Paulus ihn sogar 2-mal aufgreift im Neuen Testament. Und auch im Hebräerbrief wird es einst aufgegriffen. Um etwas zu zeigen, ja, dem Gericht, wo niemand dann kommt, wo auch die mächtigsten Herrscher, die mächtigsten Nationen sich müssen unterordnen, dem entkommen auch wir nicht. Auch wir stehen eines Tages vor dem Gott. Aber durch Glauben können auch wir leben. Ewiges Leben. Wir können leben, weil wir den ewigen Tod, den die Sünde über uns gebracht hat, nicht müssen erleiden, weil Jesus für uns gezahlt hat. Sind wir denn gerecht, dass wir durch den Glauben leben können? Nein. Wir werden erst durch den Glauben gerecht gesprochen. Durch unseren Glauben an den Gott, der seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, damit wir mit ihm dürfen leben. Der Gott, der mit uns unterwegs sein will. Wenn wir an ihn glauben, dann dürfen wir gerecht sein vor ihm. Und, wir haben es gelesen im Vers 4, durch den Glauben leben. Und wisst ihr, wer der erste Mensch war von dem, was geheißen hat, dass sein Glauben ihn gerecht gemacht hat? Das war der Abraham. Gott sagt über ihn, er hat geglaubt und das hat genügt. An was hat er denn geglaubt? Er hat geglaubt, dass Gott seine Zusagen wird erfüllen. Gott ist mit ihm dann zusammen vorausgegangen, heisst, er hat Sterne gezeigt und gesagt, deine Nachkommen die werden so zahlreich sein wie die Sterne da am Himmel. Abraham hat ihm das geglaubt, obwohl er schon uralt war und auch seine Frau schon sehr alt war. Und er hat geglaubt, auch wenn es nicht sofort so weit war mit den zahlreichen Nachkommen. Er hat Glauben gehabt, der geduldig war. Und die Geduld, die wird ja auch in unserem heutigen Text erwähnt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist im Vers 3. Heißt, wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer als die Zusage. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Auch der Habakuk hat nicht sofort gesehen, wie Gott wirklich am Eingreifen ist. Er hat nicht gesehen, wie alles in Erfüllung gegangen ist, was Gott ihm mitteilt hat. Und gleich hat er sich sicher dürfen sein, dass es so wird kommen. Weil Gott hat es ihm versprochen. Genauso dürfen auch wir sicher sein, dass das, was Gott uns verspricht, sicher wird in Erfüllung gehen. Wisst ihr, und das ist etwas vom mühsamsten als Christ. Wir werden häufig vertröstet auf die Zukunft. Wir werden häufig auf das Leben nach dem Tod, das Paradies, die neue Erde, den neuen Himmel vertröstet. Gerade im Leiden innen, gerade wenn wir es schwer haben. Aber um genau das geht es im Leben eines Christen, dass wir den Lauf, bis wir dort sind, weitergehen. Nicht aufgeben, auch oder gerade wenn wir nicht sehen, wie Gott im Moment wirkt. Gerade wenn wir etwas haben in unserem Leben, eine Schwierigkeit von uns vor das Warum bringt, wo wir Gott fragen, Gott, warum lässt du das zu? Gott, wie lange noch? Gerade dann ist es unglaublich wichtig, dass wir die Ewigkeitsperspektive haben. Wissen, das, was Gott uns zugesagt hat, das ist wirklich wahr. Wir werden leben durch Glauben. Und das ist eine Zusage, die erst in Zukunft völlig eintreffen wird, wenn wir Leben haben in Fülle bei ihm. Unsere Aufgabe aber ist es daran festzuhalten, nicht aufzugeben, sondern Schritt für Schritt mit Gott weiterzugehen. Nachdem Gott also am Habakuk geantwortet hat, dann bleibt die Warum-Frage nach wie vor unbeantwortet. Er zeigt ihm aber auf, dass auch die Ungerechten, die er für sein Werk braucht, gerichtet werden. Er zeigt ihm auf, dass er es ist, dass Gott das ist, der alles im Griff hat. Und daraufhin lesen wir dann im Kapitel 3 vom Habakuk ein Gebet. Und in diesem Gebet beschreibt der Habakuk eine Gottesbegegnung. Er begegnet am lebendigen, allmächtigen Gott, am Herrscher über Himmel und Erde und er erinnert sich daran, wie Gott im Exodus, im Auszug aus Ägypten, sogar das Schilfmeer geteilt hat. Er erinnert sich daran, dass nichts seiner Herrschaft entgleitet und selbst wenn es Dürrezeit oder andere Schwierigkeiten gibt, bleibt ihm nur eins übrig und das sind die letzten Verse im Buch Habakuk, wo er sagt, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft, er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Wir sehen also im Buch vom Habakuk, vom ersten Vers, Gott, warum? Gott, wie lang noch? Und im letzten Vers, ich will mich freuen an Gott. Ich will fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Gott ist meine Kraft, die meine Füße wird machen wie Hirschfüße und mich über die Höhe wird führen. Wie kommt der Habakuk dazu, von dieser Warum-Frage zu dem Lob Gottes ganz am Schluss? Wie kommt er dazu, das zu machen über Gott, was seine Warum-Frage nicht beantwortet, was sein Leid schlimmer macht, wo es wirkt, als würde ihm alles entgleiten? Wie kommt der Habakuk zu dem Lob? Er kommt dazu durch seine Begegnung mit dem allmächtigen Gott. Und indem er sich in dieser Begegnung sich erinnert daran, dass Gott sein Volk nie vergisst. Dass es in der Vergangenheit, vor vielleicht 1000 Jahren, dann schon aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Und dass es auch in Zukunft so retten kann. Er erkennt, was das für ein Gott ist, wie gross der Gott ist, wie mächtig das Gott ist und wie gross Gottes Liebe für sein Volk ist. Er erkennt, wie gnädig das Gott in der Vergangenheit war ist und weil er weiss, es ist immer noch der gleiche Gott, kann er darauf zählen, dass auch in Zukunft genau gleich wird sein, weil Gott sich nicht verändert. Und genau das kann uns trösten in Krisenzeiten. Wenn wir Fragen haben, die Gott scheinbar nicht beantwortet, wenn Gott anscheinend schweigt, erinnere dich daran, was Gott schon Gutes gemacht hat in deinem Leben. Und im Habakuk ist es ja nicht so, dass es selber erfahren hat, wie er mit dem Volk Israel durch das Schilfmeer ausgezogen ist. Sondern vielmehr war es eine Erzählung von früher, die er einfach gehört hat, seit er klein war. Also es muss nicht mal etwas sein, was in deinem Leben war. Es kann auch sein, dass es im Leben von deinem Nächsten oder ein Wunder in der Bibel war. Erinnere dich daran, wie Gott ist und was Gott macht für uns. Und es ist ja spannend zu sehen, Gott, der Habakuk sagt auch im letzten Vers nicht, dass es einfach ist. Er sagt hier, Gott wird mich über die Höhe führen. Ich weiss, ein paar Leute wandern sehr gern. Ich gehöre meistens auch dazu, wenn es eine schöne Aussicht hat. Aber wenn man so einfach über einen Berg muss laufen, weil man gerade muss da drüber laufen, ist es nicht unbedingt so einfach. Das ist anstrengend. Und der Habakuk sagt nicht, er muss jetzt nicht über den Berg, sondern er sagt, Gott wird meine Füße machen wie ein Hirschfüß, dass ich wie ein junges Reli quasi über den Berg drüber kumpen kann. Mit seiner Hilfe. Ich muss über den Berg drüber. Aber Gott macht meine Füße zu Hirschfüßen und führt mich über den Berg. Weil Gott es gut meint. Und wisst ihr, der Habakuk kommt vom Anfang vom Buch bis ans Ende von einem anklagenden Warum und wie lange noch zum grossen Lob Gottes, nicht durch das, dass seine Leiden geringer sind worden. Nicht durch das, dass er überzeugende Antworten auf seine Fragen bekommen hätte. Sondern alleine durch das, dass er sich erinnert, wer Gott ist, wie Gott ist und er eine Begegnung hat mit dem allmächtigen Gott. Nicht seine Situation hat sich verändert, sondern er selber ist verändert worden. Durch das, dass er erkennt hat, der Gott, der so gewaltige Sachen schon gemacht hat in seinem Leben und der Geschichte von seinem Volk, der Gott, der haltet, was er verspricht, der ist es, der dahinter steckt. Alleine durch das kommt er von seiner Klage zum Lob. Und er weiss, es sich lohnt, ihm zu vertrauen. Es ist also keine Lösung in Sicht. Es ist keine Antwort in Sicht. Der Perspektivenwechsel alleine reicht, dass der Habakuk zum Lob kommt. Und so wird der Habakuk auch zum leuchtenden Beispiel dafür, wie der Gerecht aus Glauben lebt. Wie er lebt in Gottes Gegenwart, weil er auf Gott vertraut. Drum, wenn es dir auch gerade so geht, wie am Habakuk in unserem Text, du Gott nicht kannst verstehen. Du mehr im Moment so an dieser Situation bist, wo du sagst, Gott, warum? Gott, wie lange noch, wenn du Leider lebst, in Krisen steckst und fragst, warum lässt Gott das zu? Vielleicht wirst du die Antwort nie kennen. Vielleicht wird Gott dein Leiden sogar noch schlimmer machen. Vielleicht wird deine Situation noch schlechter. Wie kannst du denn mit dem Habakuk sagen, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Das können wir nur dann, wenn wir Gott im Fokus haben. wenn wir wegschauen von uns, von unseren Problemen und her schauen auf ihn, wie er ist. Was er ist, was er für uns tut. Wenn es uns gelingt, den Perspektivenwechsel zu vollziehen, uns zurückzubesinnen darauf, was Gott schon Gutes gemacht hat und wissen, es ist immer noch der gleiche Gott. Gott hat sich nicht verändert. Wir dürfen auf ihn vertrauen. Er wird uns auch zum Ziel führen. Auch wenn es über einen Berg geht und auch wenn es schwierig ist, er führt uns drüber. Und eines Tages dürfen wir mit ihm leben, wenn wir an ihn glauben. Amen.